Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt, weil Sie nicht aus dem Bett kommen und der ganze Körper schmerzt. Ihr Arzt oder Ihre Ärztin checkt Sie durch, kann aber nichts finden. Auch beim Facharzt schickt man Sie wieder nach Hause, ohne Diagnose, ohne Therapie. So oder so ähnlich ergeht es momentan sehr vielen Menschen in Deutschland. Hunderttausende leiden an Long-Covid, also den Spätfolgen einer Corona-Infektion, die Krankheit nach der Krankheit. 200 verschiedene Symptome wurden bei Long-Covid schon beobachtet, die Ursachen aber noch nicht gefunden. Und weil es keinen Marker für die Krankheit etwa im Blutbild gibt, wird sie von vielen Ärzten gar nicht erst erkannt. In Deutschland gibt es nur wenige Kliniken, die eine spezielle Therapie für Long-Covid-Patienten anbieten. Unser Autor Philipp Lemmerich hat eine solche Klinik besucht und dort Betroffene begleitet.
Deutschland im zweiten Corona-Winter. Während das Land über Impfquoten und Impfverweigerer, über Fallzahlen und die neue Omikron-Variante diskutiert, wird über eine andere Seite dieser Pandemie eher selten gesprochen. Long-Covid, die Erkrankung nach der Erkrankung. Hoch im Norden, in Heiligendamm an der Ostsee, gibt es eine Reha-Klinik, die sich auf die Behandlung von Long-Covid-Patienten spezialisiert hat. Dorthin bin ich an einem Wintermorgen unterwegs.
So, ich bin jetzt in Heiligendamm angekommen. Es ist gleich 8 Uhr morgens und das sieht mir nach einem dieser Tage aus, die gar nicht so richtig hell werden wollen. Hier vorne kriecht der Nebel durch den Wald, es nieselt und es ist ziemlich unangenehm kalt, 4 Grad. Persönlich habe ich noch niemanden kennengelernt, der von Long-Covid betroffen ist. Für mich war das bislang immer nur so ein Phänomen aus der Zeitung. Aber das wird sich jetzt hier ändern.
Rechts dreht nach hinten, links dreht nach vorne. Gleichzeitig. Bisschen Gehirnjogging. Rechts dreht nach hinten, links dreht nach vorne. Es soll schwer sein. Sonst mit einem Arm beginnen und den anderen dazufügen.
Morgenkreis an der Promenade. Blick über die Seebrücke Richtung Ostsee, links und rechts Sandstrand. Die Wellen brechen sanft. 20 Armpaare drehen gleichzeitig nach hinten und vorne. Auf der anderen Seite das 5-Sterne-Grand-Hotel mit den berühmten Strandkörben, in denen Angela Merkel 2007 die Mächtigen der Welt zum G8-Gipfel lud. Der Hintereingang ist mit Adventskugeln beleuchtet. Reha-Gymnastik vor edler Kulisse.
Also fangen wir nochmal von vorne an. Wir drehen nochmal den rechten Arm nach hinten. Der macht jetzt einfach weiter. Dreht und dreht und dann nehmen wir den linken nach vorne mit dazu.
Viele der Patientinnen und Patienten, die hier Übungen machen, sehen gar nicht krank aus. Zu ihrem Leidwesen werden mir viele von ihnen später erzählen, denn so nimmt man ihnen zu Hause, auf Arbeit, in der Nachbarschaft die Krankheit nicht richtig ab. Aber Long-Covid macht ihnen einen normalen Alltag unmöglich. Viele sind ständig erschöpft, etliche sind arbeitsunfähig, manche bangen um ihre Existenz. Auch Micha, 39 Jahre alt, Sportlehrer und Fußballtrainer aus Köln, sieht nicht krank aus. Sportlich, drahtig, modische Joggingjacke, die Fußballstutzen bis zu den Knien hochgezogen. Trotzdem fühlt er sich als Schatten seiner selbst.
Letztes Jahr, im Januar, in der Studie mitgemacht, Ergometer gefahren. Da bin ich 260 Watt gefahren, auf dem Fahrrad in Intervallen. Und das bin ich über eine halbe Stunde gefahren. Hier fahre ich 100 Watt, 15 Minuten, muss dann nach 2 Stunden schlafen. Das ist Wahnsinn, also wirklich, also richtig erschreckend, dass der Körper so abbaut. Und einfach, man fühlt sich wirklich, man kann nicht joggen gehen, auf einmal vor 20 Kilometer laufen. Ich kann nicht, keine 400 laufen, keine 400 Meter.
Neben Micha macht Katharina ihre Übungen. Sie ist 33 Jahre alt, Sozialarbeiterin aus Hannover. Eigentlich zu jung für eine Reha-Klinik. Eigentlich.
Ich bin vor meiner Erkrankung auch regelmäßig gelaufen und habe auch im Fitnessstudio Sport gemacht. Aber seitdem geht das halt auch nicht mehr.
Seitdem, das heißt seit ihrer Corona-Infektion. Katharina hat sich Weihnachten 2020 angesteckt. Und das, obwohl sie sich an alles gehalten hat, woran man sich halten sollte. An Abstand und Maske und Social Distancing. Eine Impfung, die vor Long-Covid schützt, gab es damals noch nicht. Seitdem bedeutet auch, dass Katharinas Leben nicht mehr so ist, wie es einmal war.
Am Anfang, als ich dann wieder auf der Arbeit war, hatte ich wie so ein vernebeltes Gehirn. Ich konnte das alles nicht auffassen, was irgendwie geschrieben stand oder was ich jetzt machen müsste. Ich habe ganz lange gebraucht, war ganz langsam. Es ist jetzt schon ein bisschen besser geworden, aber bei den Übungen merke ich das halt auch.
Wir wollen zum Schluss nochmal die Atmung bewusst machen. Wir nehmen nochmal die Arme Richtung Himmel, atmen ein. Wer kann, geht auf die Zehenspitzen. Fallen mit Ihrer Ausatmung zusammen. Bleiben hier 1 bis 2 Atemzüge. Dann mit der Einatmung geht es wieder nach oben.
Zu Long-Covid gibt es noch wenige wissenschaftliche Studien. Wahrscheinlich handelt es sich um eine falsche Immunantwort des Körpers auf eine Covid-19-Infektion. Antikörper, die gegen das Virus gebildet werden, richten sich dann auch gegen den eigenen Körper und rufen überall Entzündungen hervor. Die Median-Klinik in Heiligendamm bietet keine Therapie gegen die Krankheit. Sie will den Patienten das Leben mit der Krankheit erleichtern. Mit Gymnastik und Krafttraining, mit Ergotherapie und psychologischer Betreuung. Oder eben mit Stoffwechselgymnastik an der Ostseepromenade.
Wach geworden bist du? Sehr schön. Dann noch einmal zum Schluss die Hand vors Herz. Das sieht schön aus. Noch einmal bewusst durch die Nase einatmen. Ausatmung verlängern. Und dann wünsche ich Ihnen allen einen guten Start im Tag.
Danke, gleichfalls.
Der Therapeut lächelt, wirkt zufrieden. Ist er auch.
Wie war jetzt so dein Eindruck von den Patientinnen und Patienten heute Morgen?
Eindruck heute, alle fröhlich, wurde gelacht. Das ist auch eigentlich eher selten.
Jetzt sehen ja die Übungen von außen eher einfach aus. Ne? Worin liegt die Schwierigkeit?
Das ist ja ganz patientenabhängig. Wir haben oft dann mit Covid-Patienten Probleme mit der Koordination, auch mit der Aufmerksamkeit. Also es ist einfach schwerfällt, dann auch Sachen so auszuführen, wie sie angesagt werden, sag ich mal. Und da liegt auch so ein bisschen das Ziel drin, dass man wieder schult, ne, den Fokus, die Aufmerksamkeit stabil zu halten, dann nicht nur für 2 Minuten, sondern für eine ganze halbe Stunde.
Zurück zur Klinik geht es einmal quer über das Hotelgelände. Die Reha-Gruppe geht im Gänsemarsch.
Darf ich ganz kurz fragen, wie dein Tagesplan ist?
Also ich habe jetzt gleich noch ein Einzelgespräch mit der Psychologin. Dann habe ich einen Vortrag über gesunde Ernährung. Ansonsten gibt es dann um 11:45 Mittag und um 14:30 dann Nordic Walking.
Sind die Tage eher vollgepackt, würdest du sagen?
Das kann man sich auch so ein bisschen selber mitbestimmen. Am Anfang waren meine Tage überhaupt nicht vollgestopft, dass es mir zu wenig war. Und dann konnte ich halt mit den Schwestern oder auch mit der Ärztin sprechen. Die haben mir dann noch mehr Angebote reingepackt, sodass ich halt nicht gefordert fühle, aber auch nicht überfordert.
In der Klinik angekommen, mache ich einen ersten Zwischenstopp am Kaffeeautomaten im Erdgeschoss. Dünner Klinikkaffee, wie er wahrscheinlich in ganz Krankenhaus Deutschland getrunken wird. Mein Termin im Anschluss, Ergotherapie mit Marina.
Jetzt können Sie mal Anagramme machen.
Anagramme, ja.
Schwer. Also, die Kindervariante.
Muss ich alle Buchstaben verwenden?
Ja, also alle Buchstaben ergeben ein Wort und auch ein sinnvolles Wort.
Ein kleiner fensterloser Raum im Untergeschoss. Marina, 31 Jahre alt, eigentlich Assistenzärztin für innere Medizin in einem Klinikum bei Köln, sitzt vor einem alten Computermonitor, der ihr einen Buchstabensalat anzeigt. A, G, W, A, E. Waage, tippt sie vorsichtig in das Eingabefeld. Ein grüner Haken erscheint. M, A, K, R, E, M, zeigt der Bildschirm. Kammer, tippt sie. R, E, B, S, T, H. Herbst. Mit Corona infiziert hat sich Marina im September 2020 während der Arbeit im Klinikum.
Danach habe ich dann auch die ersten Symptome bekommen. Ich hatte hohes Fieber, am Anfang ja so über 39 Grad, Schüttelfrost. Mir taten alle Glieder und Gelenke weh. Und so ein bisschen wie so eine Nasennebenhöhlenentzündung, so die erste Woche, dass man so gedacht hat, okay, ist schon, also man fühlt sich krank, aber ich war damals 30, keinerlei Vorerkrankungen, ne, dass man so am Anfang gedacht hat, ja, das wird jetzt alles gut werden. Aber dann irgendwie so an Tag 8 ging es los mit Husten. Stärkste Luftnot eigentlich schon bei der kleinsten Belastung.
4 Wochen blieb Marina damals in Quarantäne, bis die Symptome etwas nachließen.
Dann durfte ich zum Glück irgendwann wieder raus und habe mich dann auch total gefreut und gedacht so, Mensch, jetzt gehst du mal Müll wegbringen. Das ist nur eine Etage runter. Und ich habe schon gemerkt, die ersten Meter, dass mir sehr schwindelig wurde, ich irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl für den Raum verloren habe. Und auf der Treppe bin ich dann im Prinzip hingefallen und habe dann auch gemerkt, so körperlich, das geht gar nicht.
15 Monate ist das inzwischen her. Viele Probleme von damals hat Marina auch heute noch. Sie ist sehr schnell erschöpft, muss viel schlafen, hat Konzentrationsstörungen, Probleme mit der Feinmotorik.
Okay, noch einmal raus und Augenzeuge. Leichter, da reicht leichter.
Leichter.
Die Ergotherapie soll ein Baustein sein für Marina auf ihrem Weg zurück in die Normalität. Die nächste Übung heißt Augenzeuge. Auf dem Bildschirm wird eine animierte Straßenszene gezeigt. Die Patientin soll die Augenzeugin mimen, muss im Anschluss Fragen beantworten. Wie viele Fahrzeuge fuhren vorbei? Wohin wies der Wegweiser? Wie viele Personen standen vor der Kneipe?
Links oben und rechts unten und drei standen davor. Aber das sind ganz viele Informationen. Ne?
Welches Gebäude war denn der Supermarkt?
Marina tut sich sichtlich schwer, sich alle relevanten Informationen zu merken. Aber zugegeben, die Übung ist auch nicht leicht. Ich zähle still mit, wie viele Fragen ich richtig beantwortet hätte.
Aber es ist schon zu merken, dass die Kondition so nachlässt dann, ne?
Aber das ist halt genau das, was ich auch merke in meinem Alltag, dass mir halt Sachen so entschwinden, wo ich denke, die sind eigentlich total klar und die müsste ich wissen. Ja. Und hatte auch vorher überhaupt keine Probleme damit, mir Dinge zu merken. Also ich mache ja viel mit dem Kopf bei der Arbeit. Ja. Ne? Und
genau.
Das ist halt alles weg.
Wenn Sie Ruhe haben, in Ruhezeit haben, dann kriegen Sie auch alles gut hin. So, nur viele Dinge gleichzeitig, was ja immer für jeden auch schwer ist, aber das konnten Sie wahrscheinlich vorher sehr gut. Ne? Ja. Und jetzt ist da eins nach dem anderen. Ne? Das ist erstmal wieder schrittweise lernen und aufarbeiten und dann für Sie auch die Empfehlung, ne, dass die Ärzte das auch in den Bericht schreiben, ja, Ergotherapie, Weiterbehandlung. Denn Sie würden davon auch profitieren, glaube ich. Ne? Also.
Nach der Ergotherapie setze ich mich gemeinsam mit Marina in den Aufenthaltsraum im Erdgeschoss. Ein halbleerer Raum mit einer Couch, Bücherregalen und einem 1000-Teile-Puzzle zum Zeitvertreib. Hier können wir ungestört reden.
Also ich bin Ärztin, sprich ich mache viel über den Kopf. Ne? Man denkt viel, man muss viel immer parat haben. Es kommen immer von außen neue Reize. Dann ruft da mal einer an, der hat mal was. Das überfordert mich komplett.
In ihrem früheren Job in der inneren Medizin kann Marina nicht mehr arbeiten. Sich einzugestehen, nicht mehr so leistungsfähig zu sein wie vorher, Abstriche machen zu müssen im Beruf, war für sie der wohl schwierigste Teil der Krankheit. Ihr Arbeitgeber hat sie bislang unterstützt und ihr eine andere Stelle angeboten, auf der Palliativstation, wo die Arbeit geregelter ist als im Klinikalltag und der Notfallmedizin. Doch ihr Wunsch, weiterhin arbeiten zu können, hat eine Kehrseite. Das Privatleben leidet.
Im Alltag ist das halt so, ich komme nach Hause so gegen 5 und spätestens um 18 Uhr schlafe ich. Und das ganze Wochenende schlafe ich mehr oder weniger durch, weil ich das so zur Regeneration brauche.
Ihr Freund schmeißt den Haushalt, kümmert sich um das Essen. Soziale Kontakte, private Treffen nach Feierabend, Ausflüge, das alles ist kaum möglich.
Ich habe auch halt viel Hoffnung in diese Reha gesetzt. Die Reha ist auch gut. Ne? Es war aber, glaube ich, also von mir selber zu naiv gedacht. Ne? Also es ist ganz klar, 3 Wochen Reha können einen nicht gesund machen, wenn man es vorher in 15 Monaten nicht geworden ist.
Als nächste Anwendung steht für Marina Inhalation auf dem Programm. In einem Raum im Kellergeschoss hängen weiße Geräte an der Wand, aus denen jeweils ein blauer Schnabel aus Gummi ragt. Dort strömt mit Kochsalz befeuchtete Luft heraus. Marina setzt sich das Mundstück auf die Lippen und atmet tief ein. Das soll helfen, die Lungenfunktion wiederherzustellen. Die Medianklinik in Heiligendamm hat eine lange Geschichte als Lungenklinik. 1997 gegründet, lag der Schwerpunkt auf der Behandlung von Asthma und anderen Lungenerkrankungen. 2020, als die Pandemie gerade ein paar Wochen alt war, kamen die ersten Patienten mit Corona-Langzeitfolgen nach Heiligendamm. Menschen, die mit schweren Verläufen auf der Intensivstation gelegen haben und beatmet werden mussten. Post-Covid also. Darauf hatte sich die Klinik mit entsprechenden Therapieplänen schon eingestellt.
Aber es war dann tatsächlich erst ein paar Monate später, wo wir gemerkt haben, Mensch, hier sitzen auf einmal junge Menschen vor einem, die überhaupt nicht in ihren Symptomen ernst genommen werden und die keinerlei Anlaufpunkte haben.
Jördis Frommholl, Chefärztin der Abteilung für Atemwegserkrankungen in ihrem Büro in Heiligendamm.
Und wir mussten natürlich auch lernen. Wir haben dann erst diese Long-Covid-Patienten auch ähnlich behandelt wie die Post-Covid-Patienten und stellten dann aber fest, dass wir da mit den ursprünglichen Therapieoptionen gar nicht weiterkommen, sondern dass wir da wirklich umdenken müssen.
Damals beschäftigte sich noch kaum jemand mit diesem neuen Krankheitsbild. Frommholt begann Alarm zu schlagen, bei Kollegen, auch medial. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Thema in Deutschland überhaupt erst bekannt wurde. Heute ist sie so etwas wie die Pionierin der Long-Covid-Szene.
Was ich immer sehr schade finde, wenn dann in diesem Krankheitsbild, diesem neuartigen Krankheitsbild Long-Covid, so ein bisschen die Daseinsberechtigung sozusagen abgesprochen wird. Natürlich wissen wir die Ursache noch nicht, aber diese Menschen sind krank. Die haben Beschwerden, auch wenn wir keine pathologischen Befunde finden. Aber es geht ihnen nicht gut und sie sind nicht arbeitsfähig. Und das müsste eigentlich für die Ärzteschaft genug Grund sein, sich auch um diese Patienten zu kümmern, auch wenn wir jetzt noch nicht die wegweisenden Studien haben.
Es ist Jördis Frommholt anzumerken, dass sie schon viele Interviews zum Thema geführt hat. Sie nickt wissend, wenn ich meine Fragen stelle, beantwortet sie routiniert. Trotzdem wirkt sie nicht wie ein kühler Medienprofi. Sie sieht das Leid, das Long-Covid anrichtet, ja jeden Tag in den Patientengesprächen.
Wir persönlich sind tatsächlich so die wirklich jungen Patienten hängen geblieben. Es kommt häufig vor, dass Patienten weinend hier sitzen und ich denke im ersten Moment, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Und die Patienten sind einfach nur glücklich, weil sie sagen, endlich hört mir einer zu und endlich muss ich mich nicht mehr rechtfertigen für meine Erkrankung.
Viele der Patienten in Heiligendamm haben eine lange Odyssee hinter sich. Long-Covid ist extrem schwer zu diagnostizieren. Bis zu 200 verschiedene Symptome gibt es. Die mit einer überstandenen Corona-Infektion in Verbindung zu bringen, ist gar nicht so leicht. Wissenschaftliche Daten zum Krankheitsbild gibt es noch nicht viele. Eine aktuelle Studie der Universität Mainz zeigt alarmierende Ergebnisse. 10.000 Menschen zwischen 25 und 88 Jahren wurden untersucht. 40% der Studienteilnehmer, die sich mit Covid-19 infiziert hatten, klagten über Müdigkeit, Gedächtnisstörungen oder Kurzatmigkeit. Und 15% fühlten sich gar dauerhaft in ihrem Leben eingeschränkt. Jördis Frommholt geht von 10% aller Infizierten aus, die mit chronischen Spätfolgen zu kämpfen haben. Das wäre weit über eine 500.000 Betroffene in Deutschland.
Und wenn man sich vorstellt, was das möglicherweise auch für ökonomische Auswirkungen hat, wenn über eine 500.000 Menschen, die im besten arbeitsfähigen Alter sind, die keine Vorerkrankungen hatten häufig, die auch nicht einen schlechten Lebenswandel geführt haben oder irgendwas, sondern die Leistungsträger unserer Nation sind und waren und hoffentlich auch wieder sein wollen, wenn die wegfallen und nicht arbeitsfähig wieder werden oder erwerbsunfähig bleiben, dann haben wir ein verdammt großes ökonomisches Problem auch irgendwann.
Das Gesundheitssystem muss sich stärker als bislang auf Long-Covid einstellen. Genauere Diagnosen, mehr Therapieplätze, mehr Forschung. Die Sorgen der Betroffenen ernst nehmen. Das ist die Forderung von Jördis Frommholt. Damit hat die junge Chefärztin durchaus Erfolg. Auf ihrem Schreibtisch stapeln sich die Medienanfragen. Und sie schreibt gerade ein Buch über Long-Covid. Ein großer Verlag hat dafür angefragt. Mittagszeit in der Reha-Klinik. Bulgur mit Gemüse steht auf dem Speiseplan. Wegen der Corona-Bestimmungen hat jeder Patient seinen eigenen Sitzplatz. Gäste müssen leider draußen bleiben. Ich schaue dem Trubel zu und begnüge mich mit einer mitgebrachten Stulle. Ich bin mal rausgegangen in die frische Luft und stehe jetzt hier auf der Seebrücke von Heiligendamm. Die persönlichen Schicksale, denen ich hier begegne, die sind schon sehr erschütternd. Und es sind eben keine Einzelfälle. Bislang hat man die ziemlich allein gelassen.
Schauen wir mal, ob alle da sind. Frau Risse. Frau Meinhold.
Es ist 14.30 Uhr. Auf dem Therapieplan von Katharina, der jungen Sozialarbeiterin aus Hannover, die ich heute Morgen kennengelernt habe, steht Nordic Walking. Treffpunkt Hinterausgang der Reha-Klinik. Die Trainerin hakt beflissen die Anwesenheitsliste ab.
Haben Sie jetzt im Vorfeld schon mal Fragen? Nochmal zu der Technik, bevor wir loslaufen? Nee, ansonsten gucke ich wohl zwischendurch, gebe Ihnen ein paar Tipps, wenn irgendwas sein sollte. Denken Sie auf jeden Fall an den langen Arm, ne? Also der Arm will immer ganz weit vor, damit der Schultergürtel sich auch gut mitbewegt. langer Schritt, also mindestens 1 Meter. Wir wollen die volle Hüftstreckung erreichen.
Katharina ist die fitteste Patientin, die ich in Heiligendamm treffe. Sie scheint den Leidensweg seit ihrer Corona-Infektion vor ziemlich genau einem Jahr recht gut bewältigt zu haben. Die Techniken, die ihr bei der Reha mitgegeben werden, helfen ihr dabei. In sich hineinhören, die eigenen Grenzen kennenlernen und respektieren, Frühwarnsignale des Körpers erkennen. Aber abschließen mit der Krankheit kann Katharina trotzdem noch nicht.
Also ganz hinter mir lassen kann ich, glaube ich, gar nicht sagen. Also die Krankheit hinter mir lassen. Weil es bleibt ja immer noch ein Teil da. Es ist einfach nur so, dass ich diese Krankheit jetzt ein bisschen besser bewältigen wollte. Und auch ja, das, was ich durchgemacht habe, einfach ein bisschen verarbeiten kann.
Strammen Schrittes geht die Nordic Walking Gruppe einen Waldweg entlang, biegt dann links ab und erreicht die Ostseepromenade. Katharina bewegt beim Gehen konzentriert Arme und Stöcke auf und ab. Sie steckt die Geschwindigkeit mit Leichtigkeit weg oder lässt sich zumindest nichts anmerken. Ich haste mit meinem Aufnahmegerät hinterher. Hier und da quatschen ein paar Läuferinnen miteinander. Aber generell lässt mich der Eindruck nicht los, dass hier jeder für sich allein gegen die Krankheit kämpft. Freundinnen, Leidensgenossen, die sie auf ihrem weiteren Weg begleiten könnten, hat Katharina bislang nicht kennengelernt.
Dadurch, dass es so viele sind und immer so ein ständiges Kommen und Gehen, eher weniger. Also nur halt in den Gruppen kommt man vielleicht mal so ins Gespräch, aber dann mit einer älteren Mitpatientin habe ich noch Hula Hoop gemacht in der Fitnesshalle unten. Das war noch ganz cool, aber ansonsten eher weniger.
Am nächsten Tag treffe ich Micha wieder, den Sportlehrer. Seine Erkrankung liegt nur 3 Monate zurück. Weil seine Symptome nicht besser wurden, fasste er sich ein Herz und rief in der Klinik an. Er hatte Glück. Eine Woche später konnte er auf einen frei gewordenen Platz nachrücken. Jetzt steht er in gewohnt sportlichem Outfit im Gymnastikraum und macht Dehnübungen.
So, dann gehen wir über den Ausfallschritt nach unten. Welches Bein Sie da nach vorne nehmen, dürfen Sie entscheiden. Dann gehen wir hier aus dem Kniestand hinunter und legen uns hier auf den Bauch.
Heute lässt sich freundlicherweise die Sonne mal blicken. Orangefarbenes Licht fällt durch die Souterrain-Fenster und strahlt die bunten Gymnastikmatten an. Die Patienten liegen auf dem Bauch, den Blick Richtung Boden, die Unterschenkel abgehoben, die Arme ausgestreckt.
Langsam kontrolliertes Tempo. Ich sag's ja immer wieder, Ihre Atmung bestimmt Ihr Bewegungstempo, nicht umgekehrt.
Micha muss sich sichtlich anstrengen. Die Zähne sind zusammengebissen, auf der Stirn perlt der Schweiß. Im Anschluss noch eine Übung auf dem Rücken. Die Beine aufgestellt, die Hüfte angehoben, eine Brücke. Nach einer guten Viertelstunde ist der Kurs auch schon wieder vorbei. Micha ist erschöpft.
Er ist normalerweise nicht mein Anspruch. Nur ganz, also ohne irgendeinem zu nahe zu treten. Aber hier an meinem Limit zu kommen, in der Viertelstunde, in Gymnastik, wo ich mich vorher kaputt gelacht habe, brauche ich ein bisschen Galgenhumor für, wirklich. Ist schon hart.
Der 39-Jährige brennt für den Sport. Er ist nicht nur Sportlehrer, sondern auch Fußballtrainer einer Oberligamannschaft, geht laufen, fährt Fahrrad. Ein Mensch mit hohen Ansprüchen an seine Fitness. Eigentlich. Denn Long-Covid macht ihm das seit ein paar Monaten unmöglich.
Körperlichkeit, Sportlichkeit ist schon ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Der fällt so weg, ist schon deprimierend und traurig.
Dabei hatte auch Micha, wie die meisten anderen hier, keinen schweren Verlauf. Er hatte keine Vorerkrankungen, gehörte keiner Risikogruppe an, musste nicht stationär behandelt werden. Aber die Symptome, die bei seiner Covid-Infektion auftraten, sind einfach geblieben. Bis heute.
Ich sage das immer so sehr lapidar zu Freunden, zur Familie. Ich bin wie ein 100-Jähriger. Also ich bin einfach platt. Für mich ist alles anstrengend. Ich bin mega der Musikfreund. Ich liebe Musik. Spanische Beats machen mir große Lebensfreude. Ich kann, seit ich Corona hatte, kann ich keine Musik mehr hören. Es ist einfach anstrengend. Muskulatur tut sehr weh, einen starken Tinnitus, Geschmacks- und Geruchsverluste, sage ich mal, ist so das kleinste Übel, dass ich gar nichts mehr schmecke und rieche.
Als Sportler hat Micha gelernt, seine eigenen Grenzen zu verschieben. Aber genau das ist jetzt der falsche Weg, das sagen sie ihm hier auf Reha jeden Tag. Eine Überbelastung macht alles noch schlimmer. Der Körper rächt sich mit stundenlangen, mit tagelangen Talphasen. Trotzdem will sich Micha mit der Krankheit nicht abfinden. In ein paar Tagen wird er hier abreisen und kann doch bis jetzt keinen Fortschritt erkennen. Das frustriert ihn.
Jetzt der Vollmond.
Später am Nachmittag kommt dann doch noch mal ein ehrgeiziger, ein gut gelaunter, ein hoffnungsfroher Micha zum Vorschein.
Wo sind wir denn jetzt gelandet? Erzähl mal.
Jetzt sind wir so an einem kleinen Geheimtipp gelandet, wo man was Gutes für die Seele tun kann. Und zwar hier bei 7 Grad in die Ostsee zu gehen.
Und du willst das jetzt wirklich machen?
Ja, ich brauche ja irgendwelche Highlights, brauche ich ja. Ich muss mich ja auch irgendwie wieder fühlen, dass ich irgendwas schaffe. Wirklich, es fühlt sich, das ist ein ganz tolles Gefühl. Weil der Körper einfach dann richtig arbeitet, dann wird der Körper wieder warm und man lebt irgendwie und man sieht, man ist doch nicht ganz am Ende. Das ist ganz gut.
Der Wind pfeift, die Sonne ist schon hinter den Bäumen verschwunden. Das kann Micha nichts anhaben. Zielstrebig wartet er ins Wasser, taucht ein bis zum Hals, jubelt, als er wieder rauskommt. Ich kann einfach nicht anders und mache es ihm nach. Das Wasser brennt wie Nadelstiche auf der Haut. Die Kieselsteine bohren sich in die Fußsohlen. Ich tauche unter und fühle mich so lebendig wie seit Tagen nicht mehr. Am Abend schreibt mir Micha eine Nachricht auf WhatsApp. Eiskalt nach dem Duschen einen Einbruch gehabt und bis jetzt geschlafen. Ich sage dir, wie ein Greis.
Long-Covid zu haben, ne? Das kann man gar nicht anders, glaube ich, in Worten fassen, außer dass man halt sagt, so, ja, mein Leben ist die letzten 15 Monate, also es hat nicht wirklich stattgefunden. Also zumindest nicht auf irgendeine Art und Weise, dass man sagt, es war jetzt großartig schön.
Ja, das ist mal leicht gesagt, ne?
Am nächsten Morgen treffe ich Marina nochmal, die Ärztin aus der Nähe von Köln. Mit gepackten Koffern steht sie vor den Schiebetüren der Klinik und verabschiedet sich von ihren Mitpatienten. Drei Wochen Reha sind für Marina nun vorbei. Eine Reha, für die sich hunderte Menschen in Deutschland auf eine Warteliste haben setzen lassen, auf die sie zum Teil ein ganzes Jahr mit Bangen warten, weil sie sich endlich Linderung erhoffen. Marina geht nun zurück in ihr echtes Leben.
Gehst du jetzt eher hoffnungsvoll oder eher sorgenvoll nach Hause?
Ich glaube, ich werde mehr hoffnungslos. Jetzt nicht, weil die Reha an sich irgendwas gemacht hat, was jetzt irgendwie mich hoffnungsloser stimmt. Aber es war natürlich auch irgendwie so ein bisschen so ein Hoffnungsanker hier, dass man doch so ein bisschen mehr vielleicht eine Besserung verspürt. Ne? Ich habe halt vorher immer gedacht, bis zur Reha, ne, und viele negativen Gedanken halt auch so ein bisschen ausgeblendet. Ne? Halt dieses, ja, was ist, wenn es nicht besser wird? Was machst du dann beruflich? Was machst du generell halt auch so, ne, sagen wir mal Familiengründung oder sowas. Ich kann mich jetzt nicht mal um mich selber kümmern, geschweige denn, wie soll ich mich um ein Kind kümmern? Und vielleicht muss man es als neues Normal akzeptieren. Nur dann kann man halt seinen vorher gewohnten Alltag, den man halt auch sehr gerne hatte, nicht mehr leben. Und das macht Angst.
Ja, nach 3 Tagen in der Reha-Klinik in Heiligendamm fahre ich jetzt wieder nach Hause. Und ich werde Freunde treffen am Wochenende zum Glühwein trinken. Eigentlich ja das Normalste der Welt. Aber für Marina und Micha und die anderen oder viele andere hier geht das nicht einfach so. Denn diese Krankheit Long-Covid hat ihr Leben komplett durchkreuzt. Ich glaube, wer sich mit Long-Covid beschäftigt, der denkt anders über diese Pandemie. Der merkt, dass es einfach eine Lotterie ist, wen es trifft und wen nicht. Ich glaube, ich habe mich in 1,5 Jahren Pandemie wirklich selten so verletzlich gefühlt wie nach diesen Tagen hier.
Philipp Lemmerich hat Long-Covid-Patienten in der Reha-Klinik in Heiligendamm begleitet. Mein Name ist Eberhard Schade. Wir hören uns wieder.